Kulturradio vom RBB. Zeitpunkte.
Pro Reli oder pro Ethik, darüber debattieren wir heute in den Zeitpunkten. Mein Name ist Manuela Reichert. Seit Ende September läuft in Berlin das Volksbegehren Pro Reli. Die Initiative will erreichen, dass Religion an den Berliner Schulen ab Klasse 7 Wahlpflichtfach wird, also gleichberechtigt im Fächerkanon steht, neben dem seit 2 Jahren eingeführten Pflichtfach Ethik. 170.000 Stimmen müssen bis zum 21. Januar zusammenkommen, damit ein Volksentscheid im nächsten Jahr stattfinden kann. Nun hat sich aber auch eine Initiative unter der Schirmherrschaft von Walter Momper gegründet, die pro Ethik wirbt. In den Zeitpunkten geht es heute um diese beiden Positionen, für und wider eine gleichberechtigte Alternative zum Ethikunterricht. Ich möchte Ihnen meine Gäste vorstellen, die beiden Kontrahenten heute bei uns sind. Dr. Felicitas Tesch, bildungspolitische Sprecherin der Berliner SPD-Fraktion, gelernte Lehrerin. Wo sind Sie in die Schule gegangen?
In Hameln, das ist ein Ort in Niedersachsen.
Und hatten Sie Religionsunterricht?
Am Anfang ja, und dann habe ich ihn abgewählt, weil ich schon mit 14 aus der Kirche ausgetreten bin.
Also Grundschulzeit war Religionsunterricht, ja. Und danach dann nicht mehr. Und das Richtig. War so eine Entscheidung zu sagen, habe jetzt genug gelernt, interessiert mich nicht mehr?
Nein, es war von mir von Anfang an eine bewusste Entscheidung, wie Sie ja auch sehen, mit 14 denkt man nicht darüber nach, ob man später irgendwann mal Steuern sparen kann oder nicht, sondern ich hatte mich bewusst gegen die Kirche entschieden.
Zweiter Gast heute, Klaus Mertens, Jesuitenpater, Rektor des katholischen Canisius-Kollegs. Wie ist das an Ihrer Schule, Pater Mertens? Religion ist Pflichtfach, aber man kann wählen, ne?
Nein, Religion ist Pflichtfach für alle.
Aber man kann wählen, katholisch oder evangelisch.
Ja, das kann man wählen, ja.
Und gibt es auch sowas wie Ethik oder Philosophie?
Nein, bei uns ersetzt Religion Ethik zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Das ist aber eine offene Frage natürlich auf Dauer, was es bedeutet für die kirchlich getragenen Schulen, im Unterschied zu den staatlichen Schulen, wenn Ethik als Pflichtfach für alle eingeführt wird, ob wir dann auch Ethik zusätzlich einführen müssen.
Das Kulturradio vom RBB, die Zeitpunkte. Wir streiten heute über die Frage, ob Religion gleichberechtigtes Schulfach neben Ethik sein soll oder nicht. Ich würde Sie beide jetzt bitten, mal so Ihren Standpunkt, damit wir so eine Grundlage haben, erstmal darzustellen. Frau Dr. Tesch.
Ja, Frau Reichert, wie Sie ja richtig sagten, gibt es jetzt die Initiative Pro Ethik. Die ist im Übrigen erwachsen aus der im Oktober 2005 gegründeten Forum, ein gemeinsames Wertefach für Berlin, das sich dann im Mai diesen Jahres in die Initiative Pro Ethik umbenannt hat und die der Initiative Pro Reli entgegensetzen möchte, dass wir ein gemeinsames Wertefach haben möchten für alle Schülerinnen und Schüler, wo sie mit miteinander und voneinander lernen und nicht getrennt in einen Wahlpflichtbereich. Wir haben auf keinen Fall der Kirche oder den Kirchen oder den Weltanschauungsgemeinschaften den Kampf angekündigt, wie es immer gesagt wird. Wir wollen keinen Kulturkampf. Wir wollen, dass der freiwillige Religionsunterricht neben diesem Pflichtfach Ethik bestehen bleibt. Und der Rot-Rote Senat gibt dafür auch jährlich 50 Millionen Euro aus, damit weiterhin Religionsunterricht stattfinden kann.
Pater Mertes.
Wofür wir aber nicht dankbar sein müssen, weil das ja ein Anspruch ist. Und es gibt zuerst einmal einen Anspruch, der grundgesetzlich verankert ist, dass Religion in der Bundesrepublik ordentliches Lehrfach sein kann. Also ist es begründungspflichtig, warum man es als ordentliches Lehrfach nicht zulässt. Hier wäre mein erster Punkt. Ich bin für ein ordentliches Lernfach Religion. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, ich bin der festen Überzeugung, dass die Frage nach Gott einen Standort hat in der Allgemeinbildung. Und der zweite Grund ist der, dass ich der Auffassung bin, dass ein kritisches Verhältnis zum Thema Religion nicht nur für Christen, Muslime oder andere religiöse Kinder und Jugendliche wichtig ist, sondern für alle, die nach Gott fragen. Und das tun auch Religionslose.
Wie ist denn die Situation in der Bundesrepublik sonst? Also Berlin hat ja immer schon so einen Sonderstatus gehabt, was Religion angeht.
Ja, Berlin beruft sich für seine gegenwärtige Regelung auf die sogenannte Bremer Klausel, die aus historischen Gründen eben den Unterricht zu einem sogenannten freiwilligen Unterricht im Unterschied zu einem ordentlichen Unterrichtsfach definiert. Das heißt, der Unterricht findet am Nachmittag statt, die Räume der Schule werden dafür zur Verfügung gestellt, aber es gibt keine staatliche Aufsicht auf diesen Religionsunterricht. Während es in den westlichen Bundesländern ansonsten flächendeckend den ordentlichen Religionsunterricht seit 1945 oder 46 gibt.
Also in Berlin war es seit 48 immer ein Zusatzangebot, was während der normalen Schulzeit durchaus stattfindet, aber freiwillig ist.
Also freiwillig ist auch nicht versetzungsrelevant, nicht notenrelevant etc. pp.
Und das heißt ja auch, dass nicht die Lehrer, die dort unterrichten, Lehrer sind, die sozusagen staatliche Lehrer sind, sondern die von den Glaubensgemeinschaften, von den Kirchen.
Ist in der Verantwortung der Kirche, ja. Und das ist eben halt so, dass dieser Artikel 41 des Grundgesetzes, den Pater Mertens hier ja zitierte, der besagt, dass der Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 keine Anwendung in einem Land findet, in dem am 1. Januar 1949 eine andere landesrechtliche Regelung bestand. Und das war eben in Bremen so und deswegen Bremer Klausel und eben
und
auch
in Berlin.
Und in Berlin. Und deswegen muss ich Ihnen da leider widersprechen, Sie haben keinen Anspruch darauf. Wir könnten auch was ganz anderes machen, was wir um Gottes Willen nicht passt gut, um Gottes Willen. Was wir wirklich nicht wollen, wie ich hier nochmal ausdrücklich betone, wir möchten daran festhalten und finanzieren den auch. Aber Sie haben jetzt in Berlin jedenfalls keinen Anspruch darauf.
Ich wollte ja nur sagen, dass ich nicht dankbar bin dafür.
Gut, das ist Ihre
Die Gegner der Pro-Reli-Initiative argumentieren jetzt ja nun, eine aufgeklärte und multikulturelle Stadt wie Berlin braucht vor allem eines in der Schule, nämlich gemeinsam Ethikunterricht, in dem nicht eine Religion vermittelt wird, sondern allgemeingültige Werte den jungen Menschen vermittelt werden. Das klingt doch erstmal, Pater Mertes, ganz gut.
Ja, habe ich auch überhaupt nichts dagegen. Finde ich ganz großartig. Ich bin für Ethik, finde ich ein ganz tolles Fach. Ich finde es gut, wenn die Kinder und Jugendlichen darüber nachdenken. Ich finde es gut, wenn authentische Vertreter von Religion in diesem Fach auch auftauchen, wenn die Fragestellungen aus dem Curriculum sich ergeben. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich bin pro Ethik. Ich bin aber eben auch pro Rallye. Ich bin der Meinung, dass Religion eben auch ein ordentliches Unterrichtsfach sein sollte. Da liegt der Punkt.
Das Problem ist ja, dass die Initiative pro Rallye mit Wahlfreiheit wirbt. Und das klingt jetzt erstmal sehr gut. Und ich habe auch jetzt oft festgestellt mit meinen Diskussionen, die ich auch mit Menschen auf der Straße führe, dass die Aufklärung da noch nicht ganz so weit gediehen ist. Daran arbeiten wir noch, weil was ProReli will, ist ja ein Wahlpflichtfach, also ein Zwang. Und es ist ja, wie Sie gerade richtig sagten, Frau Reichert, in unserer multikulturellen Stadt dann so, dass die Schülerinnen und Schüler sich entscheiden müssen.
Moment, das habe ich jetzt nicht verstanden. Also die wollen doch keinen Zwang ausüben, sie wollen doch nur sagen, ich kann als Schülerin mich entscheiden, gehe ich in den Ethikunterricht oder gehe ich in den Religionsunterricht.
Ja, ich muss mich entscheiden. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel, was mir wirklich passiert ist. Da hat mich ein katholischer Vater angerufen, der bekennender Katholik ist und seine Tochter auch gerne am katholischen Religionsunterricht teilnimmt. Er fragt mich, wenn ProReli jetzt Erfolg hat, das Volksbegehren, kann meine Tochter dann weiterhin an dem staatlichen Fach Ethik teilnehmen und am katholischen Religionsunterricht, weil er auch beides gut fand. Und dann musste ich verneinen, dann musste ich ihm sagen, nein, das geht dann leider nicht, Ihre Tochter muss sich dann entscheiden. Und wenn Sie sich das überlegen, wenn Sie in manche Stadtteile gucken, wo wir Kinder muslimischen Glaubens haben von über 90%, dann werden die da nur im Islamunterricht teilnehmen und überhaupt nicht mit anderen Kirchen oder mit weltlichen Fachethik in Berührung kommen.
Ja, also erstens mal muss man sich in der Schule dauernd entscheiden. Also die Entscheidungszwänge gibt es dauernd. Die ganze Oberstufenreform zum Beispiel basiert darauf, dass man sich entscheiden muss. Ich bin ständig konfrontiert damit, dass Schüler und Schülerinnen bestimmte Fächer nicht wählen können, weil sie ein anderes Fach gewählt haben. Also das ist ein normaler Vorgang. Das Zweite ist, ich meine, dass Schüler und Schülerinnen sich ja in der Schule auch multikulturell begegnen. Es ist ja gar nicht so, dass sie sich nur im Wertefach als unterschiedliche Kulturen begegnen. Im Literaturunterricht, im Sportunterricht, im naturwissenschaftlichen Unterricht treffen ja auch immer wieder Kulturen zusammen. Das heißt, Schule ist ein Ort, in dem multikultureller Dialog stattfindet. Das Fach Ethik hat aber ein anderes Thema als das Fach Religion. Da liegt der Unterschied. Man kann ja selbstverständlich auch, also zum Beispiel ich unterrichte als katholischer Religionslehrer selbstverständlich auch und habe ich immer wieder getan, jüdische Schüler, religionslose Schüler, muslimische Schüler. Es setzt ja nicht voraus, das Fach selbst, dass dann auch die Teilnehmer entsprechend sozusagen konfessionell zugeordnet sind. Sondern auch hier gibt es ja die Möglichkeit freier Wahl. Und das hat ja auch eine Rückwirkung auf das Selbstverständnis des Faches Religion, wie es dann unterrichtet wird.
Also dann vielleicht doch nochmal Religion, nicht Glaubenslehre.
Ja, also es geht beim Religionsunterricht, und das finde ich ist ein großer Schritt, der kulturell erreicht worden ist nach 1945, eben darum, dass unter staatlicher Aufsicht ein Unterricht stattfindet, in dem die Schüler und Schülerinnen lernen, sich kritisch mit Religion auseinanderzusetzen.
Der Religionsunterricht muss aber bekenntnisorientiert sein. Das steht ja auch in den Statuten so drin. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Und das Fach Lebenskunde ist auch ein weltanschauliches Fach und kein staatliches Fach, was neutral ist. Weltanschaulich und religionsgebunden neutral. Und natürlich macht ein Fach Ethik nicht gleich bessere Menschen aus den Schülerinnen und Schülern. Und natürlich kann es da auch nicht stehen bleiben. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass alle Lehrer in allen Fächern ständig Werte vermitteln müssen. Das ist ja im Paragraph 1 unseres Schulgesetzes auch festgelegt, dass die ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schülern zu demokratiebewussten Menschen erziehen müssen, die eben Werte wie Toleranz und Menschenwürde und so weiter auch vermitteln. Aber diese Werte haben wir doch alle gemeinsam, ob wir glauben oder nicht und was wir glauben oder nicht. Und ich denke, das sollten wir auch in einem gemeinsamen Fach dann auch beibringen. Ich glaube nicht, Herr Pater Mertes, wenn die sich in Schächtelchen packen lassen und die eine Gruppe macht evangelischen Religionsunterricht, die anderen katholischen, die anderen Ethik und irgendwelche muslimischen Unterricht, dass die im Schulhof sich über ihre unterschiedlichen Glaubensrichtungen dann noch unterhalten. Das glaube ich nicht. Und deswegen möchte ich, dass sie das innerhalb dieses Faches gemeinsam miteinander tun und nicht übereinander reden.
Was ich immer nur nicht mir so richtig vorstellen kann, ist sowas wie wertneutrale Wertevermittlung. Wie kann das gehen? Also ich meine, wir erinnern uns wahrscheinlich alle an Lehrer oder Lehrerinnen, die man besonders schätzte oder auch besonders ablehnte, wie auch immer, jedenfalls Leute, die für etwas standen. Also kann ich nicht, selbst wenn ich, wie Sie sagen, Sie haben sich mit 14 entschieden, dass Sie aus der Kirche austreten wollten, ist da nicht das, was ich von einem Lehrer beziehen kann, in dem Moment viel stärker, wo der selber für etwas steht, als mir eben, also als einen Lehrer zu haben, der mir sagt, die Evangelischen machen so, die Katholischen so und die Jüdischen machen so.
Ja, natürlich, Frau Reichert, das ist immer völlig unbenommen. Aber ich darf keinen bekenntnisorientierten Unterricht machen in einem staatlichen Fach. Ich kann ja auch nicht da hingehen und Werbung für meine Partei machen. Ich finde das auch völlig richtig. Ich war ja auch in der Schule. Ich kann mich da nicht vor meine Klasse stellen und sagen, ich bin Sozialdemokratin. Aber ich kann Ihnen natürlich diese Werte wie Toleranz, Freiheit, Menschenwürde beibringen, das muss ich sogar. Und die gilt ja auch für alle, die irgendwie auf dem Boden unserer demokratischen Grundordnung stehen.
Ja, also mir geht da mehreres durcheinander. Das sind einige Prämissen in dem, was Sie sagen. Also wenn ich es für mich ein bisschen ordne, würde ich das Erste, was ich sagen würde, ist, selbstverständlich haben Sie vollkommen recht, Gläubige und Nichtgläubige und unterschiedliche Gläubige teilen gemeinsame Werte. So, genau. Also das ist
jedenfalls im Idealzustand.
Im Idealzustand. Zweitens, Wertevermittlung findet meines Erachtens nicht statt durch Unterricht über Werte, sondern Wertevermittlung findet auf der gesamten schulischen Ebene statt, vor allem natürlich das Verhalten von Schule in den Grundkonflikten und Grundthemen, sozusagen in denen Schüler sich begegnen und wo es um Werte geht. Ethikunterricht muss also Werte reflektieren und nach Begründungszusammenhängen fragen. Sie kann diese Dinge nicht einfach voraussetzen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. So, und jetzt kommen Sie, wenn Sie anfragen nach Wertebegründungen, müssen Sie einen Freiraum eröffnen in der Schule, in der Schülerinnen und Schüler miteinander über Begründungszusammenhänge von Werten sprechen können. Und da kommen Sie dann in Fragen, die hinter den Werten liegen. Was ist denn das Menschenbild, auf dem der Wert Toleranz beruht? Was ist denn die Weltanschauung, auf der die Vorstellung von gemeinsamen Menschenrechten beruht? Das sind grundlegende Fragen und da stoßen Sie natürlich auch immer der Sache nach sofort irgendwann auch in theologisch relevante Fragestellungen hinein. Sie können die Fragen der Ethik von der Frage der Theologie nicht sauber ablösen.
Das ist ja auch gar nicht nötig, Herr Mertes. Das ist ja durchaus möglich zu sagen, wir haben hier gemeinsame Werte, die eben jetzt nicht religiöser Art sind. Darauf haben wir uns auch schon mal geeinigt. Ja. Da bin ich froh, dass wir diesen Konsens gefunden haben.
Und dann selbstverständlich. Der ist auch nie in Frage gestellt worden.
Kann ich natürlich auch sagen, wenn ich Lehrerin bin, dass ich Christin bin und dass es christliche Werte gibt, die so und so sind. Und es gibt aber auch islamische Werte, die so und so sind. Das heißt, diese
Religionskunde, wir reden da gerade über die gemeinsamen Werte.
Sie haben ja den Rahmenplan gelesen. Und der Rahmenplan ist ja auch wirklich sehr gelobt worden mit den verschiedenen Themenfeldern, die er hat. Und da spielt die Religionskunde ja auch eine ganz, ganz große Rolle. Und mir hat eine Ethik, also eine jetzt unterrichtende Ethiklehrerin neulich bei einer Veranstaltung erzählt, dass ein Schüler ankam und sagte, du mit deinen blöden Werten da, wie Toleranz und Menschenwürde, ich habe was Besseres, ich habe den Islam. Ja, und das ist genau der Ansatzpunkt, dass man sagt, okay, was ist der Islam, was steht da drin, was sind da auch für Werte, die genauso sind, ich denke Ringparabel etc. Also wir haben gar gemeinsame Werte auch in den verschiedenen Religionen. So unterschiedlich ist das auch nicht. Aber wo gibt es dann eben auch die Unterschiede? Und die gilt es dann auch klar zu machen. Und die mache ich besser klar, wenn ich eben nicht nur dem einen Bekenntnis.
Ja, das bestreite ich ihm. Das ist der entscheidende Punkt. Also wir können alles Konsens, aber Sie bestreiten, dass konfessionsgebundener Unterricht tatsächlich, also das leisten könne, was Ethikunterricht leisten kann. Und das verstehe ich
nicht.
Sie haben ja gerade einen ganz gewaltigen Satz gesagt, der lautet sozusagen, dass ein wertebildender Unterricht nicht konfessionsgebunden sein darf. Sie unterstellen ja damit, Sie unterstellen
dann Unterricht plötzlich irgendwelche konfessions gebundenen Äußerungen tun. Natürlich ist das so.
Sie unterstellen damit, dass der konfessionsgebundene Unterricht nicht in der Lage ist, einen freien kritischen Diskurs zu eröffnen. Und das widerspricht aller Erfahrung. Es widerspricht auch dem Selbstverständnis von Religionslehrerinnen und Religionslehrern in dieser Stadt und in diesem Lande. Und es widerspricht auch dem Selbstverständnis der Kirchen. Warum soll ein konfessionsgebundener Unterricht nicht einen offenen, kritischen Dialog ermöglichen? Das verstehe ich nicht. Warum muss der Religionsunterricht als mit dieser Chance ausgegrenzt werden?
Ich sage ja gar nicht, dass es diesen Unterricht nicht gibt. Es gibt wie in jedem Unterricht also sehr guten Religionsunterricht und es gibt, das hängt immer vom Lehrer und der Lehrerin ab.
Beim Ethikunterricht genauso.
Ist es selbstverständlich. Eigentlich ist es ein Bekenntnisunterricht. Sie sind sogar verpflichtet, danach zu unterrichten. Dass sie es oft nicht tun, ist mir bekannt.
Das klingt ja so, als würde ich etwas Unerlaubtes als kirchlicher Lehrer tun, wenn ich kritischen Diskurs eröffne.
Ja, vor allen Dingen ist es doch, es ist doch schon so, dass keine Note gegeben werden darf im Religionsunterricht, die sich auf Glaubensübereinstimmung bezieht. Also das ist
darf
auch
ich mal ein Beispiel nennen?
Bitte.
Darf ich mal ein Beispiel nennen? Ich nenne mal ein Beispiel aus dem Religionsunterricht. Wenn ich mit Schülern und Schülerinnen die Religionskritik von Feuerbach durchgehe, dann bin ich als konfessionsgebundener Lehrer viel leichter in der Lage, die Schülerinnen und Schüler zu verpflichten, sich dieser Argumentation zu stellen, weil sie zugleich wissen, dass man offensichtlich eine religionskritische Argumentation zur Kenntnis nehmen kann, ohne sofort in seiner konfessionellen Identität bedroht zu sein. Wenn dies von einem Lehrer geschieht, der Ihnen den Feuerbach beibringen will, werden Sie sofort in die Defensive gehen. Ich sehe gerade dann, wenn religiöse, konfessionsgebundene Lehrer in den kritischen Diskurs der Schule mit eingebunden werden, viel größere Möglichkeiten, Schüler auch zu gewinnen für den kritischen Diskurs einer offenen Gesellschaft.
Ja, aber gerade wenn ich...
John Lennons Hymne der Diesseitigkeit war das hier im Kulturradio vom RBB. Sie hören die Zeitpunkt. Es geht um den Streit zwischen Pro-Reli und Pro-Ethik. Und meine Gäste heute sind Dr. Felicitas Tesch, bildungspolitische Sprecherin der Berliner SPD-Fraktion, und Pater Klaus Mertes, Rektor des Berliner Canisius-Kollegs. Ein Problem bei aller Debatte, die hier geführt wird, ist ja, dass diese armen Schüler sowieso schon einen unglaublich vollgestopften Unterrichtsplan haben. Also damit natürlich die Frage, wenn man jetzt ein Pflichtfach Ethik hat, mich dann noch entscheiden, Religion ja oder nein, das ist eine schwierige Sache, weil man noch mehr Stunden hat. Also ich habe eine Zahl gelesen, der Schüler im evangelischen Religionsunterricht, seit Einführung des Pflichtfachs Ethik sei die Zahl um 6.000 Schüler und Schülerinnen zurückgegangen. Das ist natürlich so die reale Seite. Stimmt
das nicht. Stimmt leider nicht. Ich habe hier dieses wunderbare Blättchen, was die evangelische Kirche rausgegeben hat. Einfach ein Fach Einblicke in den Berliner Religionsunterricht, wo sie eine ganze Menge Materialien zur Verfügung stellt. Und da veröffentlicht sie selber auf Seite 15 die Zahlen. Und zwar muss man ja die relativen Zahlen nehmen und nicht die absoluten. Und auch bei den absoluten sind es nicht 6.000, weil unsere Schülerzahlen ja insgesamt zurückgegangen sind. Wenn ich das mal eben vorlesen darf, wir hatten also im Jahre 2005, 2006 vor Einführung des Faches Ethik 17,26% der Kinder und Jugendliche, die am evangelischen Religionsunterricht teilgenommen haben. Im Jahre 2006 also im ersten Jahr, ist es leicht zurückgegangen auf 15,97%, also etwas mehr als 1%. Und im zweiten Jahr, wo jetzt nur ja zwei Klassen betroffen sind, siebte und achte, jetzt also im Schuljahr 7-8, wieder hochgegangen auf 16,58. Das ist also statistisch nicht haltbar. Die Abmeldezahlen sind nicht dramatisch.
Ich kann das jetzt nicht so umrechnen, die Prozentzahlen sofort in die absoluten, aber jedenfalls ist es ja von 17,6 doch runtergegangen.
Von 20.000 auf 17.000 Schülerinnen.
Ja, gut, wir wollen jetzt nicht über Zahlen streiten, aber es ist ja objektiv ein Problem, oder?
Nein,
ist es objektiv
eben nicht.
Ein Problem?
Doch, objektiv kein Problem.
Natürlich ist das.
Also wenn
ein
Sie Zahlen leugnen,
bitte.
Also wenn Sie Zahlen leugnen, die selber,
ich kenne doch die Debatten selber aus den Elternhäusern und aus den Schulen und aus den. Wenn das ist der.
Das ist eben Mathematik und nicht Glauben, Herr Mertes. Es tut mir leid.
Was haben Sie unterrichtet, Frau Dr. Tesch? Sagen Sie es uns.
Das ist ganz was anderes, nämlich Sprachen, Englisch und Französisch. Also ich bin da gefeit von irgendwas.
Und Pater Mertes, was unterrichten?
Ja, ich unterrichte Latein und Philosophie. Also und Religion. Also, aber das ist ja Quark.
Also,
ja,
wer sich ein bisschen umhört,
ich fange jetzt auch hier nicht an, hier Gegenzahlen aufzutun, sondern das ist eine Frage, und es geht hier nicht um Glauben, sondern es geht auch um Erfahrung, ganz einfach. Wenn Sie in Gesprächen drin sind, dann gibt es eine Sache, die ganz klar ist, da gehen ja inzwischen Wahlen dran verloren. Schule steht unter massivem Zeitdruck, und zwar dadurch, dass sie in einen unkoordinierten Reformwirbel hineingezogen worden ist durch die Politik. Die Kinder und Jugendlichen haben ohne Verpflegung manchmal 7-8 Stunden und länger Unterricht.
Manchmal sogar 10 ohne Pause.
So. Das liegt aber nicht am Fach Ethik.
Das sage ich ja gar nicht. Das habe ich aber gar nicht gesagt. Aber in dieser Situation erhöht sich für alle Schülerinnen und Schüler der Oberschule auf jeden Fall der Zeitdruck ganz massiv. Und in dieser Situation kommen natürlich immer mehr Eltern und Schülerinnen und Schüler vor die Frage, schaffe ich es noch nach einem 8-stündigen Schultag in der 9. und 10. Stunde Freitagnachmittags nochmal 2 Stunden freiwilligen Religionsunterricht, wie das nennen, zu nehmen. Man kann ja die Bedingungen dafür, dass dieser freiwillige Religionsunterricht gegeben wird, so schlecht machen, dass sie eben nur dann also nochmal also gewählt werden kann, wenn man eben ganz starke Opfer auf sich nimmt. Das ist die Situation. Und Sie können das von der Politik her verlangen, von mir aus gerne. Nennen Sie es nun nicht einfach freiwilligen Religionsunterricht, sondern hier wird von staatlicher Seite es denen dann äußerst schwer gemacht, ihn überhaupt noch wahrzunehmen. Weil der Zeitdruck ganz massiv gestiegen ist. Und Zeitdruck ist ja nicht nur einfach Zeit, sondern Zeit ist ja auch der Arbeitsdruck. Also hier stehen wir insgesamt in der Situation. Und da ist natürlich das zusätzliche Fach Ethik, das hier mit hineinkommt, natürlich dann auch ein Faktor. Nicht der einzige, aber ein entscheidender Faktor.
So, wenn ich das mal erstmal erwidern dürfte, Frau Reichert, also daran ist das Fach Ethik nicht schuld. Wir haben beschlossen, dass wir das Abitur jedenfalls an den Gymnasien ermöglichen nach 12 Jahren. Sie wissen ja, dass wir in der Gesamtschule kann man weiterhin wählen, ob man nach 12 Jahren oder nach 13 Jahren Abitur machen möchte. Da hätte man diesen Zeitdruck auch nicht so, wenn man sich für den Weg 13 Jahre entscheidet. Und an den Oberstufenzentren, wo ja Schülerinnen und Schüler meistens auch aus den Realschulen kommen, ist es eh noch eine 3-jährige Oberstufe.
Darf ich mal eine ganz kleine Klammer machen, auch wenn es jetzt so einen Schritt zur Seite geht? Warum hat die Politik das eigentlich entschieden? Also die Menschen werden immer älter und die Kinder sollen immer früher bereits Abitur, immer früher ins Berufsleben gehen. Warum eigentlich?
Das hat verschiedene Gründe, Frau Reichert. Das eine ist ein exogener Grund, wenn ich es mal so nennen darf, der Druck von Europa, dass die deutschen Schülerinnen und Schüler im Verhältnis zu europäischen Schülerinnen und Schülern immer sehr, sehr alt waren. Es liegt nicht nur an der Schule, es liegt auch am Studium, völlig klar. Und der andere Druck ist auch ein, oder der andere Grund ist ein endogener, dass Lernpsychologen bewiesen haben, dass es gut ist, wenn man früher an Kinder herankommt, weil da noch sehr viele Potenziale sind. Und der dritte Grund ist vielleicht auch ein sozialer, weil gerade in den sozialen Brennpunkten haben wir die Kinder, an die wir rankommen müssen, weil die Eltern sich eben nicht kümmern. Es ist besser, wenn wir da früh rankommen.
Gut, das ist ja was anderes.
Ja, aber es ist ja was anderes, wenn wir früher rankommen, aber es ist ja was anderes als Schuljahre kürzen.
Ja, gut, aber ich sage jetzt nochmal, ist es so?
Gut, und war jetzt nur mal ein kleiner.
Ich kann nichts dafür.
Die Frage war sehr gut, finde ich, denn die ist nie wirklich beantwortet worden. Lehrer fragen sich jetzt auch, warum das gemacht wird.
Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, warum es so gekommen ist. Nun ist es halt so, dass wir also dann auch eben Stunden verstärken müssen. Und das war eben dann die Chance, in dem Jahr, Schuljahr 6-7 dieses Fach Ethik einzuführen. Ein gemeinsames Wertefach haben wir schon lange gefordert. Wir hätten aber auch ein völlig anderes Fach einführen können. Wir hätten sagen können, Wirtschaft, das wird auch immer wieder gefordert, ein Fach Wirtschaft. Oder man hätte Fächer verstärken können, Mathe, Englisch oder sowas, wo man sagt, da sind immer die Problempunkte. Das hätte genauso eine Belastung gemacht. Also das Fach Ethik kann nichts für das angebliche Abwahlverhalten. Man kann genauso gut sagen, dann machen sie weniger Sport oder sie machen weniger Musik oder etwas, weil sie eben so einen großen schulischen Druck hat.
Das also macht man ja auch schon. Es gibt ja tatsächlich
Frau Reiche, deswegen wehre ich mich gegen dieses Argument von Herrn Mertes, dass jetzt irgendwie nur der Religionsunterricht daran leidet. Ich gebe Ihnen allem recht. Ich war immer gegen die Randstunden. Können Sie auch überall nachlesen, weil ich habe immer gesagt, integriert das in eure Stundenpläne so, dass es nicht unbedingt die Randstunden sind. Und ich denke mal, es wird sich vielleicht auch entzerren, wir sind ja auf dem Weg hin zu Ganztagsschulen. Und dann wird das auch alles nicht mehr so schlimm werden. Und wenn die dann auch noch alle Mittagessen können, dann wird sich das entzerren und auch Religion seinen Platz auch in anderen Stunden haben können.
Ich lese hier, Ziel der Initiative Pro Reli ist es nicht, den Ethik durch Religionsunterricht zu verdrängen. Sollte Ihr Volksentscheid Erfolg haben, dann würde es in § 13 des Berliner Schulgesetzes künftig heißen, alle Schülerinnen und Schüler nehmen entweder am Religions- oder am Ethikunterricht teil. Dabei soll zwischen den Fächern kooperiert werden. Einzelne Unterrichtseinheiten können gemeinsam durchgeführt werden. Also für jemand Schulfremden liest sich das irgendwie sehr vernünftig.
Ja, aber es ist doch eine Mogelpackung. Sie sagen, wir wollen nicht verdrängen, aber ihr müsst wählen. Das sagte ich schon mal eingangs. Es ist also keine Wahlfreiheit, womit Pro Reli wirbt, sondern eine Wahlpflicht. Doch, ich habe doch schon mal eingangs gesagt, da kommen wir nicht mehr weiter. Aber ich sage es gebetsmühlenartig. Nochmal, ich muss mich entscheiden zwischen Religions- und evangelisch oder katholisch oder islamisch oder Lebenskunde oder diesem Fach Ethik. Ich werde in Schächtelchen gepackt. Ich separiere die Schülerinnen und Schüler. Und das ist es, was wir nicht wollen. Wir wollen, dass sie gemeinsam miteinander über ihre vielleicht unterschiedlichen Werte reden und dass sie dann auch auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Das ist einfach die Idee des gemeinsamen Faches Ethik.
Ja, ich werde jetzt nicht gebetsmühlenartig mein Gegenargument wiederholen. Ich finde es einfach eine verpasste Chance. Vielleicht noch eine Sache hinzufügen. Ich glaube nicht, dass Sie das Fach Ethik natürlich füllen werden, damit sozusagen mit dieser Form von Diskurs, die Sie zwischen den Schülerinnen und Schülern anstiften werden, wenn Sie dabei letztlich und zugleich nochmal die Frage nach Gott, die theologischen Fragen, aus dem Unterrichtscurriculum selbst ausgrenzen. Das ist
die Religionen werden ja behandelt. Ich habe es schon
gesagt. Religionskundlich werden sie behandelt. Man wird darüber informiert, dass Katholiken so eine runde Scheibe in den Mund kriegen und dabei denken, dass es Jesus ist. So. Aber
was das bedeutet, natürlich, was dahinter steht.
Natürlich wissen Sie auch, was das bedeutet. Es ist ja nur eine Sache, ob ich das einen Bekenntnisunterricht mache oder ob ich einen Informativen...
Ja, aber ich beschreibe gerade, was religionskundlicher Unterricht ist.
Nein, das kommt ja nun ganz auf den Lehrer und die Lehrerin dann auf, wie sie das gestalten. Das wissen haben wir ja auch schon diskutiert.
Ja, aber das hängt doch an Kriterien. Das hängt doch an Kriterien. Nach welchen Kriterien werden denn hier Lehrer ausgesucht, die das unterrichten? Die sind religionskundlich ausgebildet.
Ja.
Gut, wenn die Schülerinnen und Schüler religionskundlich informiert werden sollen, dann sollen sie auch diesen Unterricht wählen. Aber vielleicht gibt es ja Schüler und Schülerinnen, die sich fragen, was glaubst du denn und warum glaubst du das? Und ist unser Glaube ein gemeinsamer Glaube? Und was ist denn eigentlich die Tradition der Eucharistie im Christentum? Oder was ist denn im Islam die Bedeutung von Mekka? Und warum ist denn die Kaaba der Ort, an dem ihr einmal in eurem Leben sozusagen das machen müsst? Und gibt es dahinter Fragestellungen, von denen ich von dir lernen könnte? Und wenn da ein Lehrer ist, der selbst noch nicht vom Konzept her, nicht theologisch über diese Frage nachgedacht hat, sondern nur sich in einer Informationspflicht sieht und mir nicht, dann bleibt er letztlich dem Gegenstand über distanziert und wird kein angemessener Gesprächspartner für die Schülerinnen und Schüler sein. Meine Erfahrung ist im Übrigen auch, dass sich diejenigen Lehrerinnen und Lehrer, die diese Fragen nicht reflektiert haben, bei denen, die ich begleite, sich immer gegenüber den religiösen Schülern sehr schnell in der Defensive fühlen, weil die Schüler die nämlich fragen, was glaubst du denn eigentlich? Und warum glaubst du das? Und dann wird kein Lehrer schweigen können zu dieser Frage. Oder wird sich eben vorsichtig hinter seinem Curriculum verbergen können und sagen müssen, dazu kann ich leider nichts sagen.
Ja, natürlich kann man sagen, was glaubst du? Und es ist ja genau
die Idee. Warum ich es glaube. Dann komme ich als Lehrer eben in einen, wenn Sie so wollen, bekenntnisorientierten Diskurs hinein, der lässt sich gar nicht vermeiden, der aber völlig freilassend ist. Der den Gesprächsraum überhaupt erst eröffnet. Ein standpunktloser Lehrer, der auch das, was er reflektierend zu seinem Standpunkt zu sagen hat und es zur Debatte stellt, kann das Gespräch zwischen den Schülerinnen und Schülern zum Thema gar nicht eröffnen.
Natürlich kann der Lehrer im Ethikunterricht sagen, ich bin Christ und wir wollen ja auch gerade, dass Peter weiß, was Aisha, die neben ihm sitzt, glaubt und umgekehrt. Wir wollen eben nicht nur
die Islam, die Schüler wollen wissen, was der Lehrer glaubt.
Natürlich, das darf er ja auch sagen. Ich hatte da vorhin ja das Beispiel auch mit der Politik gebracht. Ich darf aber jetzt nicht missionarisch. Ich darf nicht sagen, die christliche Kirche ist die allein selig machende.
Das behauptet doch keiner.
Das ist aber genau das, was Lehrer und Lehrerinnen nicht da, weil darf sagen, ich bin Christ. Das ist überhaupt
das
kein Thema.
Religionslehrer. Wogegen wehren Sie sich denn da?
Ich hatte Ihnen ja schon mal gesagt, dass es oft so ist, dass Religionsunterricht das gar nicht thematisiert, aber Sie müssten es eigentlich. Und es ist, das wissen Sie ganz genau, die Theologen bestätigen das auch immer wieder, ein bekenntnisorientierter Unterricht. Ja, und ich habe dann nur evangelische Schülerinnen und Schüler zusammen, die evangelischen Religionsunterricht machen. Und ich habe keine Auseinandersetzung mit den anderen Religionen. Die möchte ich gerne haben.
Aber nochmal, also ich bin ja vielleicht etwas schlicht in dem, was ich hier lese, aber ich habe nicht verstanden, warum das eine Mogelpackung ist, wenn man jetzt wirklich sozusagen einen Kompromiss finden würde. Man kann sich entscheiden, also wenn es um 17,6% aller Schüler sowieso nur geht, dann ist das ja nochmal eine seltsame Vorstellung, dass ich die jetzt in den Ethikunterricht zwingen will, wenn die Religionsunterricht, man sind ja offenbar gar nicht so viele in Berlin, aber wenn es heißen würde, dass man kooperieren zwischen diesen beiden Fächern, wäre das nicht geradezu eine ideale Lösung?
Ja, also jeder das hat. Das haben wir angeboten den Kirchen, ganz viel Kooperation, die sind aber leider nicht aufgenommen. Es geht nur um Kooperation, ja, es geht
Kooperation
nicht um.
In dem
aber,
Rahmen
nein, sind, darf ich mal eben noch schnell was sagen? Das habe ich mich völlig vergessen. Danke, Sie haben mich draufgebracht, Frau Reichert. Sie hatten es nämlich anfangs leider ein bisschen falsch dargestellt. Diese 17% sind insgesamt so ungefähr 25%. Also alle. Evangelische, katholische Lebenskunde. Und zwar in der Grundschule sind es noch 75% der Kinder, die am Religionsunterricht teilnehmen. Und die haben sich schon immer, bevor es das Fach Ethik gab, zu 50% abgemeldet und es sind immer ungefähr 25% ab Klasse 7 noch übrig geblieben. Das war also auch schon vorher so. Und wir haben mit Absicht, mit unserem Gesetzesentwurf, die Grundschule ausgespart, weil wir den Kirchen die Freiheit lassen wollten,
ja, und dem humanistischen Verband, ja.
Ja, das ist doch...
Ja, ja, völlig okay. Und das ist ja auch ein weltanschaulicher, bekenntnisorientierter Unterricht.
So ist das.
Genau, ja.
Und insofern ist das völlig okay, dass wir sagen, aber was Porelli will das schon ab Klasse 1 einführen. Porelli hat, das ist der große Unterschied zu dem Volksbegehren Tempelhof, Porelli hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der, wenn er denn nun so durchkommt, dann auch von uns umgesetzt werden muss. Und der bestimmt das schon ab Klasse 1. Und spart
was
nicht
bestimmt der Abklasse ein?
Ein Wahlpflichtfach dort einzurichten. Nicht erst ab Klasse 7.
Also die Eltern können nicht sagen, Klasse 1, mein Kind nimmt nicht an Religionsunterricht teil, sondern müssten sich dann entscheiden.
Müssten sich entscheiden, ja.
Wo zwischen?
Ja, zwischen den verschiedenen.
Also Sie würden dann auch ein Ethikfach bereits in der Grundschule.
Richtig, genau.
Ja, genau. Ist doch ganz okay.
Das finde ich eben nicht. Aber da
Moment, das nicht habe ich bin da etwas langsam. Aber warum wäre das jetzt nicht in Ordnung? Weil Sie haben ja jetzt offenbar eine große Zahl von Kindern, die weder das eine noch das andere machen, weil die Eltern sagen, brauchst du nicht. Die würde ich ja dann mit diesem Gesetzesentwurf dazu bringen, dass sie tatsächlich eines von beiden machen müssen. Also entweder in Religionsunterricht gehen oder in Ethikunterricht. Und zwar so früh wie möglich. Kann doch eigentlich in so einer Stadt wie Berlin, wenn Sie jetzt sagen, man will die Kinder möglichst früh haben, wäre das doch nicht so verkehrt, oder?
Ja, ich meine, da kann ja sowieso im vorschulischen Unterricht auch eine Menge gemacht werden. Mich wundert das nur, dass die Initiative Porreli das so einbringt, weil gerade in der Grundschule haben Sie ja noch eine ganze Menge Kinder, die am Religionsunterricht teilnehmen. Have let the problems of today lead them to conclude that for them life is not the way. But every problem has an answer, and if yours you cannot find, you should talk it over with him. He'll give you peace of mind. When you feel your life too hard, just go have a talk with God. Many of us feel we walk alone without a friend, never communicating with one who lives within, forgetting all about the one who never ever lets you down. And you can talk it to him anytime, he's always around. When you feel your life too hard, just go have a talk with God.
Angela Brown war das mit dem Stevie Wonder-Titel Have a Talk with God. Wir reden in den Zeitpunkten hier im Kulturradio vom RBB über den Streit, soll Religion ein Wahlpflichtfach werden, gleichberechtigt zu Ethik oder nicht. Es gibt Pro-Reli und es gibt Pro-Ethik. Und Dr. Felicitas Tesch, bildungspolitische Sprecherin der Berliner SPD-Fraktion, sie würde ich jetzt also für Pro-Ethik.
Mitglied in dieser.
Sie sind Mitglied und Pater Klaus Mertes, Rektor des Berliner Canisius-Kollegs, Sie unterstützen Porreli. So, und jetzt haben Sie gerade, als das Mikro aus war, gesagt, Sie wollen also das eigentlich nicht fragen, aber Sie haben gesagt, Sie sagen es auch vor dem Mikro, also jetzt nochmal.
Haha, das ist gemein. Ja gut, okay. Ich habe Frau Tesch gefragt, wovor haben Sie Angst? Da kommt mir, wenn ich Sie Ihren Beitrag von eben gerade angehört habe, so ein Bild von katholischer Kirche oder von religiösen Menschen entgegen, dass irgendwo das religiöse Bekenntnis letztlich in den Verdacht der Intoleranz stellt.
Nein, ich habe voll da gar keine Angst, weil ich hoffe, dass eben katholischen Religionsunterricht kann ich nicht beurteilen. Aber evangelischen Religionsunterricht weiß ich sogar, dass der oft sehr, sehr weltlich gestaltet wird, was eigentlich ja gar nicht ihren Grundsätzen entspricht, wie ich schon ausführte. Und da kriege ich ja auch verschiedene Stimmen von Eltern oder auch von Schülerinnen und Schülern selber, dass natürlich auch dieser Unterricht mit dem Lehrer der Lehrerin steht oder fällt. Und die sagen, das ist ein ganz toller Unterricht und der nimmt mich mit und da reißt mich mit und da werden brisante Themen besprochen, die gar nicht unbedingt kirchlich sein müssen und da gehe ich gerne hin und da, wo es ein bisschen langweiliger ist, bleibe ich weg. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass der eine mehr oder weniger bekenntnisorientiert ist, aber eigentlich muss er eben bekenntnisorientiert sein nach den Richtlinien, die die Kirche vorgibt, wie Religionsunterricht zu sein hat.
Ja, daran besteht ja gar kein Zweifel, dass der bekenntnisorientiert unterrichtet wird. Das heißt, dass der Lehrer selbst zu einem Bekenntnis gehört. Aber das ist, finde ich, Teil des Spiels. Und das ist auch nur fair gegenüber den Schülerinnen und Schülern und den Eltern, dass der Lehrer oder die Lehrerin ihre eigene weltanschauliche Identität präsentiert und sich zu ihr bekennt.
Aber wovor haben Sie Angst? Haben Sie Angst?
Ich habe vor gar nichts Angst. Ich habe nur
mit Muslimen zu reden. Also ich sage immer, es ist doch viel einfacher, wenn Christen untereinander über Muslime reden, als wenn Christen mit Muslimen miteinander reden und sich dann ihre Standpunkte klar machen.
Also ich finde es ganz furchtbar, wenn Christen untereinander über Muslime reden.
Ja, das passiert ganz aber entsinnig. Im Religionsunterricht. Da wird gesagt, da gibt es noch, also wir sind jetzt Christen. Nein, und dann gibt es noch die Buddhisten. Das habe ich sogar schon mal so erlebt.
Ja, ich weiß, klar, es gibt auch einen religionskundlichen Aspekt im Religionsunterricht. Mhm. Und ich finde, man darf einen gewissen religionskundlichen Aspekt jetzt aus dem Religionsunterricht also auch nicht einfach rausdeuten. Das bringt ja überhaupt nichts. Aber ich finde, dass ein Sprechen von Christen über Muslime ganz furchtbar ist. Ich finde, dass ein Sprechen von Muslimen über Christen ganz furchtbar ist. Und ich finde, dass ein Sprechen von bekennenden Atheisten über religiöse Menschen auch ganz furchtbar ist.
Gut, dann lernt also Peter wirklich nie, was Aisha glaubt und umgekehrt, was eigentlich die
Forderung
ist.
Nein.
Das auf dem Schulhof glaube ich nicht, dass er das
Ich habe ja auch von Anfang an gesagt, ich finde es ganz richtig und wunderbar und das praktizieren wir selbstverständlich auch im Religionsunterricht, dass also authentische Zeugen anderer Religionen ins Gespräch mit hineingenommen werden. Dass Schülerinnen und Schüler anderer Konfessionen an konfessionellem Religionsunterricht teilnehmen, das konnte in Bundesrepublik bundesweit. Also ich hab in Frankfurt unterrichtet, da hatte ich 3 Katholiken, 15 Protestanten und 10 Atheisten im Religionsunterricht. Also
als Lehrer, Sie hatten aber nicht dann noch andere Lehrer mit
dabei. Ich war katholischer Religionslehrer, habe es gemacht. Es gibt evangelische Schülerinnen, die wegen meinem katholischen Religionsunterricht am Ende evangelische Pfarrerin geworden sind. Es gibt katholische Schüler, die wegen meinem Religionsunterricht zum Schluss also überzeugte Atheisten geworden sind, weil ich eben den Feuerbach
so gut beigebracht habe. Ja, aber machen Sie einen hervorragenden Unterricht.
Nein, es geht hier überhaupt gar nicht um Selbstlob, sondern es geht hier um die Beschreibung von Konzeption. Also das Bild, das Sie haben, besteht eben darin, dass man dann Menschen sozusagen im Religionsunterricht in Kästchen reintun. Es ist aber gar nicht der Fall. Das stimmt doch mit der Wirklichkeit überhaupt nicht überein.
Wenn dieses neue Fach kommt, ist das so. Überall in der Schule wählen, das ist genauso.
Bundesweit ist es nicht so.
Das Bild, wenn ich zwischen Physik und Chemie wähle, dann habe ich da mit dem anderen Fach auch nichts mehr zu tun. Und genauso ist es bei Ihrem Wahlpflichtfach.
Sehen Sie, da habe ich das Gefühl, da ist der Punkt, wo Sie Angst haben, dass es so wird. Da kann ich ja beruhigen, es wird nicht so werden.
Aber wir haben doch den Kirchen auch angeboten zu kooperieren. Das war vorhin Ihre Frage, Frau Reichert.
Ja,
wir
Curriculum.
Haben sogar reingeschrieben ins Gesetz, aber eben bitteschön punktuell, temporär und themenbezogen. Und das ist ja nicht angenommen worden in unserer ausgestreckten
Hand. Ja, selbstverständlich nicht, weil Sie ja sozusagen die Alternative vorschlag der Kirchen, nämlich das Wahlpflichtfach Religion abgelehnt haben. Und entscheidend ist das, was im Unterricht zwischen dem Lehrer und den Schülerinnen und Schülern geschieht. Das ist entscheidend. Und Sie werden in jedem Unterricht, ob er nun also Ethikunterricht ist oder Religionsunterricht, immer auch andersdenkende und authentische Zeugen einladen können. Aber entscheidend ist dann am Ende, was sich im Klassenraum selbst abspielt zwischen den Beteiligten.
Das ist wahrscheinlich wie in jedem anderen Unterricht auch so. Da
werden Sie nicht unbedingt separiert.
Glauben nicht, aber ich muss ja auch nicht, Sie haben ja gesagt, ich muss mich entscheiden zwischen Physik und Chemie,
richtig,
dummerweise, oder Musik fällt eben auch weg, was ich noch schlimmer finde im Moment, aber gut, egal. Ich will nur noch mal fragen, wie das sonst in der Bundesrepublik ist. Also sonst gibt es Religionsunterricht als normales Fach an den Schulen in den anderen westlichen Bundesländern.
Ja, in Bremen eben halt auch nicht, deswegen
Bremen
Bremer Cloud.
Nicht, Bremen nicht,
und nur in anderen westlichen Bundesländern, ja.
Also da sind es auch die Religionslehrer, die ganz normal im Kollegium sind und die eben ein Fach haben, was Religion ist.
Thüringen ist es ja auch so, wenn ich mich nicht irre. Sachsen-Anhalt, Sachsen auch. Brandenburg hat einen Sonderweg.
Sowieso so eine Frage, warum kommt die Diskussion jetzt wieder so besonders hoch? Und ich meine auch die CDU, FDP, die ja dieses Pro Reli unterstützt, hätten auch 8 Jahre Zeit gehabt, ein Wahlpflichtfach einzuführen damals in Berlin. Aber geschenkt schwamm drüber. Es kam das erste Mal ja hoch, als Brandenburg dieses Fach LER einführte. Nicht Lebenskunde, Ethik und Religionskunde. Gibt es die Möglichkeit, sich von diesem Fach abzumelden. Finde ich auch nicht ganz glücklich. Da kann man also sagen, wenn ich das nun gar nicht will, dann mache ich einen anderen Unterricht.
Muss aber einen anderen Unterricht machen.
Ja. Gar nicht. Also Eis essen ist nicht.
Mhm. Also was ja im Moment in Berlin immer so war, wenn ich mich vom Religionsunterricht abmelde, musste ich ja nichts anderes
das
machen.
Das ist richtig, ja, weil der eben halt freiwillig ist, wie wir eingangs sagten. Aber zusätzlich freiwillig, ne? So die Fachethik.
Wir werden ja heute in den Zeitpunkten sicher zwischen Ihnen beiden keinen Konsens herstellen können. Deutlich ist ja, dass Sie sehr weit auseinander sind in der zentralen Frage. Wie gesagt, wenn man so ein bisschen außen vor steht, hat man so Mühe, da zu verstehen, warum das so sein muss. Weil, wie gesagt, ich nicht begreife, warum, wenn es sowieso nur so wenig Schüler und Schülerinnen sind, warum man das eigentlich dann nicht tatsächlich ihnen zur Wahl stellen kann, wenn es dann Kooperationen gibt. Aber vielleicht doch noch mal zum Schluss, weil unsere Sendung ja leider zu Ende geht. Wie sehen Sie die Möglichkeiten überhaupt jetzt, also in diesem Streit, Frau Dr. Tesch? Also wenn jetzt 170.000 Stimmen gesammelt werden, dann sind Sie in einer schwierigen Situation?
Nein, dann wird es zur Abstimmung kommen. Dann ist es ein Volksentscheid. Im Augenblick ist es ein Volksbegehren. Ja. Die erste Hürde ist genommen. Die zweite Hürde, es geht bis Ende Januar, nicht?
Ja, glaube ich, so
ungefähr. Und da müssen eben diese 120.000 Stimmen gesammelt werden, 170.000, Entschuldigung. Und wenn die zusammenkommen, dann gibt es einen Volksentscheid. Wie bei Tempelhof. Dann werden die Berlinerinnen und Berliner aufgefordert, dahin zu gehen und diesem zustimmen oder nicht.
Ist denn Pater Mertes Berlin nicht eine atheistische Stadt? Also sagen, wo sie schlechte Karten haben?
Also ich habe mich, sie ist eine, wenn schon, würde ich eher sagen, eine religionslose Stadt. Also ich unterscheide inzwischen zwischen Atheisten und Religionslosen. Also der Atheist ist so wie Frau Tesch jemand, der sich bewusst entschieden hat, also zum Beispiel aus der Kirche auszutreten, wobei ich mir jetzt noch nicht anmaßen würde, sie als Atheistin zu bezeichnen, dazu weiß ich zu wenig über sie. Aber jedenfalls, da ist eine bewusste Entscheidung. Sozusagen sich eben zu einer atheistischen Position zu bekennen. Aber ich stoße auf sehr, sehr viele Menschen, die in der zweiten und dritten Generation überhaupt gar nichts über Religion gehört haben.
Aber es sind zwei Drittel konfessionslos.
Da das hat meine Frau ich Reichert ja. Schon ja, ja genau. Ja, die, ja. Also religionslos, würde ich sogar sagen. Also eben konfessionslos und religionslos. Und die das eben in der zweiten und dritten Generation lebend als Mangel empfinden und einfach gerne was drüber wissen würden. Also ja, es gibt eine große Neugierde gegenüber Religion. Insofern erlebe ich Berlin als eine religiös eigentlich sehr interessierte Stadt. Ich muss auch sagen, dass ich wenig Städte in Deutschland kenne, in denen es sozusagen an der Graswurzel so viele religiöse, interessante Gruppen gibt, die wirklich am Suchen sind. Manchmal aus einem ganz religionslosen Kontext heraus, also sich plötzlich Grundfragen stellen, neugierig sind, plötzlich anfangen nachzudenken, was ist denn jetzt mit dem Tod oder wie sind Menschenrechte zu begründen oder was ist Gebet, kann Gebet Wirklichkeit verändern? Und also diese großen Fragen sind dann da und die kommen dann oft neugierig zu uns oder unseresgleichen und fragen dann. Und insofern finde ich, ist dieses Moment Religionslosigkeit stark da. Es gibt auch Religionslose, die die Religionslosigkeit nicht als Mangel erleben. Und das respektiere ich selbstverständlich.
Es ist ja ein Unterschied, ob man in der Kirche ist oder ob man Gott glaubt. Das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Dinge. Nicht? Man muss ja nicht in dieser Institution Kirche verankert sein und kann trotzdem an Gott glauben.
Wie ist denn das eigentlich bei der Initiative Pro Reli, also evangelische, katholische Christen? Was ist mit den muslimischen Glaubensgemeinschaften? Was ist mit den jüdischen?
Also die jüdische Gemeinde ist ja mit Teil dieser Initiative. Von muslimischer Seite her haben wir an der Stelle keinen Partner gefunden. Ich sage wir, ich bin ja eigentlich nicht, ich befürworte, unterstütze das, ich bin ja nicht Mitbegründer oder Mitträger dieser Initiative. Also von muslimischer Seite haben wir keinen Partner gefunden, der es mitträgt. Ich bin interessanterweise mit einigen türkischstämmig orientierten Schulgründungen befasst sozusagen und habe da festgestellt, dass die nochmal vor dem Hintergrund der laizistischen Erfahrungen der Türkei eher Wert darauf legen, dass sie eben bewusst keinen Religionsunterricht an der Schule sind, weil die sich immer sozusagen defensiv gegenüber dem Vorwurf stehen, sie würden Religion und Politik unter der Staat und Religion eben vermischen. Also insofern ist es in der türkischen Community unterschiedlich gewichtet. Es gibt da ganz unterschiedliche Gruppen. Es hat das jedenfalls stimmt. Da offensichtlich keinen Partner gegeben.
Das stimmt, aber die Islamische Föderation, das wissen Sie ja, die hat sich ja nun
eingeklagt.
Die hat sich eingeklagt. Ich meine, das ist, ja, die, aber und die, aber weil, die sind nur an den Grundschulen.
Also wenn die, Sie das Thema anbringen, dann möchte ich aber gerne was zur Islamischen Föderation sagen. Weil also die Islamische Föderation ist eine muslimische Gruppe, die sich eben eingeklagt hat, um diesen sogenannten oder auch tatsächlichen freiwilligen Religionsunterricht veranstalten zu können in Schulen, der auch eben vom finanziell gefördert wird. Und der entzieht sich ja jeglicher staatlicher Kontrolle, sowie auch die anderen.
Die müssten dann auch, die dürften dann an diesem Wahlpflichtunterricht auch mitmachen. Ich glaube, da sind wir uns sogar beide einig, dass wir das nicht so gerne möchten.
Sie müssten ja in dem Moment, wo Sie Wahlpflichtunterricht einführten, müssten Sie ja eine qualifizierte Ausbildung für muslimische Religionslehrerinnen und Religionslehrer stattfinden und die wären an Kriterien gebunden. Also da ist ja
Sie
verpassen eine ungeheure integrationspolitische Chance dadurch, dass Sie sich also dem Angebot der Kirchen eben nicht öffnen.
So, jetzt haben Sie beide noch je eine Minute, um zu sagen, wo man sein Kreuz machen oder nicht machen soll. Pater Mertes darf anfangen, weil vorhin hat Frau Dr. Tesch angefangen. Also es gibt ja dieses Volksbegehren, wir wollen Wahlfreiheit für die Einführung des Wahlpflicht, bereits Ethik, Religion, da muss man unterschreiben und muss das abgeben und 170.000 Stimmen sind nötig.
Ich werbe dafür, dass Sie Ihr Kreuz unter Proreli machen. Religion ist ein unheimlich interessantes Fach. Viele Jugendliche interessieren sich dafür. Sie interessieren sich darüber, was die Lehrer darüber denken. Und sie ist zugleich eine ganz große integrationspolitische Chance. Lehrerinnen und Lehrer unterschiedlicher Konfessionen sind in den Kollegien zusammen, müssen mit in der Schule kooperieren. Das ist eine große Chance.
Frau Dr. Tesch. Ich nehme das auf. Die große integrationspolitische Chance ist natürlich Proethik, also das Fachethik, das wir eingeführt haben, das sich auch großer Beliebtheit erfreut, an dem wir festhalten möchten, unter dem Motto gemeinsam nicht getrennt, im Ethikunterricht gemeinsame Werte zu vermitteln, wie Toleranz, Gleichberechtigung, Menschenrechte, Demokratie, damit alle Schülerinnen und Schüler miteinander und voneinander lernen können und nicht separiert werden in unterschiedliche Gruppen.
Das war die Zeitpunkte-Debatte. Heute ging es in dem Streitgespräch um Pro-Reli oder Pro-Ethik. Redaktion hatte Hanne Daum, die Musik hat Ulf Drechsel ausgesucht und die Technik hat Dieter Probst betreut. Meine Gäste waren Pater Klaus Mertes vom Canisius-Kolleg und Dr. Felicitas Tesch von der Berliner SPD. Ich bin Manuela Reichert, wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.